Die Bilder aus Los Angeles wirken dystopisch. Heftige Waldbrände, ganze Wohnviertel und Straßenzüge liegen in Schutt und Asche. Und immer noch wüten die Brände. Die Feuerwehr hat zwar erste Erfolge dabei, die größten Brände im Westen und Norden von L.A. einzudämmen, aber der Wind macht Sorgen. Der soll nämlich bis Mittwoch wieder deutlich stärker werden und die Feuer dann womöglich neu anfachen. Die Zahl der bestätigten Todesfälle ist auf 24 gestiegen. Mehr als 150.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Und nicht nur kurzfristig, auch langfristig haben die Waldbrände Folgen für Menschen, Tiere und Pflanzen, aber auch fürs Klima. Denn es entsteht ja beim Verbrennen auch sehr viel CO2 und das beschleunigt wiederum die Klimaerwärmung. Darüber spreche ich hier in Impuls mit Janina Schreiber aus unserer Umwelt- und Klimaredaktion. Janina, kann man schon abschätzen, wie viel Treibhausgas bei den Waldbränden in Kalifornien entsteht?
Nee, also so schnell geht das nicht. Es brennt dort ja immer noch. Meist wird es über Satelliten erhoben und die zeigen schon erste Bilder. Aber so ganz genaue Zahlen, die fehlen bislang. Deswegen habe ich mir auch eine Einschätzung geholt und zwar von Kirsten Thonicke, die forscht am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung zu Feuer- und Erdsystemveränderung. Und die hat so eine erste Einschätzung zur Größe der Folgen dieser Brände.
Das sind die zerstörerischsten Feuer. Die werden von der Größe her auch neue Rekorde brechen, auch wenn sie vielleicht von der Fläche her nicht so groß sind wie diese Feuer, die in Mittel- und Nordkalifornien vor 5 Jahren gebrannt haben. Aber trotzdem ist der ökologische Schaden sehr groß.
Wie war das denn bei den früheren Waldbränden dann? Von welcher Größenordnung reden wir da?
Ja, es gibt eine Studie, die untersucht diese extremen Brände in Kanada zum Beispiel 2023. Vielleicht erinnern sich da manche noch dran. Das war so extrem, diese Rußpartikel, die färbten sogar in New York die Luft dunkelorange. Also bis New York ist das rübergezogen. Und diese Studie dazu, die hat ausgerechnet, wie viele Kohlenstoffemissionen dabei eben frei wurden. Und dann ist man auf fast 3 Tonnen CO2-Äquivalente gekommen. Das ist vergleichbar mit den Emissionen, die in einem Jahr in großen Ländern entstehen, wenn sie eben fossile Energien, also Kohle, Öl und Gas verbrennen. Wenn wir uns also die Treibhausgase weltweit im Jahr 2023 mal gesamt vorstellen, dann waren diese Waldbrände immerhin 8% davon und das ist nicht ganz unerheblich.
Du hast das Beispiel Kanada gebracht. Aktuell brennt es in Kalifornien. Viele erinnern sich bestimmt noch an die Brände auch auf Rhodos in Griechenland. Das war vor 2 Jahren. Oder in Australien im Jahr 2020. Gefühlt wird das häufiger, dass wir über so große Waldbrände berichten. Stimmt das?
Also die Zahlen, die bestätigen da auf jeden Fall deinen Eindruck. Zwar haben weltweit die Brandflächen insgesamt abgenommen, aber wenn es jetzt darum geht, dass es mal brennt, dann sind diese Feuer intensiver. Das hat also zugenommen, die Intensität. Forschende der Uni Maryland, die haben kürzlich mal die Brände der vergangenen 20 Jahre verglichen und dafür dann fast 90 Millionen Satellitenbilder ausgewertet und gesehen, besonders extreme Vegetationsbrände, die sind heute doppelt so häufig und heftig, als es eben noch vor 20 Jahren der Fall war. Die 6 extremsten Brände, die gab es dabei in den letzten 7 Jahren.
Und woran liegt das? Lass uns mal auf diesen Zusammenhang gucken.
Ja, wir müssen eben erstmal schauen, wo brennt es überhaupt? Weil wir ja nicht überall im gleichen Klima sind und überall die Vegetation, also die Pflanzen, die da wachsen, auch verschieden sind. Das Geoforschungszentrum in Potsdam, das hat jetzt zum Beispiel mal die Folgen der Waldbrände in Kanada untersucht. Wieder dieses Beispiel. Und die haben eben festgestellt, wegen der Waldbrände war die Temperatur da im Sommer noch Jahrzehnte später um 0,2 Grad wärmer, als wenn das Gebiet eben nicht von Waldbränden betroffen war. Zeigt Brände, die befeuern die Klimakrise auch vor Ort. Also das Mikroklima erwärmt sich. Und wenn diese Wälder eben abbrennen in Kanada und im Winter dann Schnee fällt, dann entsteht da eine geschlossene Schneedecke. Das war vorher eben nicht so. Und diese Schneedecke, die reflektiert das Sonnenlicht stärker, als das eben vorher die dunklen Baumkronen noch getan haben. Das Ganze hat also eher einen kühlenden Effekt aufs Mikroklima. Da könnte man dann sagen, naja, okay, also wenn der Waldbrand dann diese Bäume platt gemacht hat, jetzt Schneedecke drauf ist, das Ganze reflektiert, dann kühlt das ganze Jahr. Also erstmal gut. Aber da oben in Kanada und in den nördlichen Breiten ist ja im Winter kaum Sonnenstrahlung. Dieser kühlende Effekt, der hat also kaum Wirkung. Und im Sommer gibt's ohne Bäume eben weniger Verdunstung und Luftaustausch. Also heizt sich die Umgebung dann wieder stärker auf. Und diese aufgeheizten Böden, die können eben wieder mehr Klimagase, CO2 und sogar Methan freisetzen. Gerade in Permafrostgebieten kann das Auftauen eben zu verstärkten Methanemissionen führen. Das sind also so zwei gegenläufige Effekte, die aber unterm Strich das Klima erhitzen.
Ist das jetzt das neue Normal, was wir gerade erleben? Öfter Waldbrände, die dann auch heftiger sind als früher. Worauf müssen wir uns in Zukunft einstellen?
Tja, also was mir Kirsten Thonicke vom PIK gesagt hat, das macht jetzt nicht wirklich Hoffnung.
Das, was wir jetzt sehen, was wir 2024 an Naturkatastrophen gesehen haben, ist der erste Vorgeschmack dessen, was dann, wenn das so bleibt, der neue Normalzustand ist.
Ja, es ist einfach so, dass die Bedingungen mit der zunehmenden menschengemachten Erderhitzung eben anders geworden sind. Bisher konnte man halt sagen, Wald brennt ab, CO2 wird dadurch frei, aber danach wächst ja wieder was. Und diese Bäume, die nehmen ja dann eigentlich auch wieder CO2 auf, quasi ein ausgeglichener Kreislauf. Aber mit der Klimakrise gerät das Ganze eben aus der Balance, weil die Bedingungen dafür, dass wirklich was nachwächst, wenn es eben längere Zeit trocken ist oder zu oft dann brennt, die sind schwieriger. In Kalifornien gerade hat ja der viele Regen auch dann zu viel Wachstum geführt. Dann war es wieder super lange, super trocken und wir hatten gutes Brennmaterial, zack, diese Brände mit den verstärkten Santa-Anna-Winden eben dann noch. Und was man auch nachgelagert betrachten muss, was Thonicke auch für die Gebirgsketten um Los Angeles herum als mögliches Szenario sieht, wenn diese Flächen jetzt großflächig abgebrannt sind, dann ist das ja erstmal Brachland. Das heißt also, Pflanzen, die den Boden so festhalten können, die fehlen. Und wenn jetzt der erste starke Niederschlag wieder einsetzt, dann gibt's eben die Gefahr von Sturzfluten.
Das klingt alles nicht so gut. Wie können wir uns besser auf solche Situationen einstellen?
Naja, auch in L.A. werden ja jetzt einige Punkte genannt, die hätten besser laufen können. Allein zum Beispiel, indem man die Bebauung zum Beispiel nicht so nah am Waldrand zulässt. Aber klar ist, diese Santa-Anna-Winde, die haben die massive Ausbreitung dann auch nochmal befeuert und gegen die können wir nichts tun. Nur die Trockenperiode, die hat für gutes Brennmaterial gesorgt. Und solche Klimabedingungen können natürlich häufiger auftreten mit jedem Zehntel Grad mehr. Guter Klimaschutz macht insofern Sinn und auch gutes Waldmanagement. Und im Hinblick auf Deutschland haben wir zwar einerseits gesehen, ein stabiler Mischwald, der brennt nicht so schnell wie ein Nadelwald als Monokultur. Wenn der Mischwald aber lange genug trocken ist, dann kann auch der anfälliger werden für Waldbrände.
Die Waldbrände aktuell in Los Angeles haben ganze Wohnviertel zerstört. Und weil der Wind wieder stärker wird, ist ein Ende noch nicht in Sicht. Und Waldbrände werden häufiger eine Folge des Klimawandels. Die Hintergründe hat Janina Schreiber aus der SWR-Redaktion Umwelt und Klima zusammengefasst. Hier in Impuls. Janina, danke dir.
Gerne.